Work, Life, Rebels. Der kompakte Business-Podcast mit Tipps und Tricks zu Vereinbarkeit und New Work mit echten Role Models. Herzlich willkommen zum Podcast Work, Life, Rebels. Ich bin euer Host Elisabeth Topinke und ich freue mich, dass ich heute Anne Fürventures hier habe. Hallo Anne.
Hallo Elisabeth, schön hier zu sein.
Freut mich sehr, Anne. Ich stelle dich kurz vor, dann kommen die Schnellfeuerfragen, ausführlich Zeit fürs Kennenlernen und wir starten in die Themen rein. Anne, du bist Coach und Trainerin in der Gesundheitsförderung mit Schwerpunkt mentaler Gesundheit. Jetzt bist du selbstständig im eigenen Unternehmen, warst aber vorher auch schon in der Rolle im Angestelltenverhältnis tätig. Außerdem bist du Achtsamkeitstrainerin und Meditationslehrerin und Pilates-Trainerin. Du bist studierte Diplomkauffrau, systemischer Coach und Fachfrau für betriebliches Gesundheitsmanagement. Außerdem bist du Mutter und lebst in einer Patchwork-Familie. Ich glaube, das ist nochmal ein ganz neuer, ganz spannender Aspekt. Wir haben uns kennengelernt einmal über LinkedIn und dann aber eben auch über eine Netzwerkveranstaltung, die ich mit Amrita aus Episode 1 und mit Saikal, die bestimmt auch noch in diesen Podcast kommt, gegeben habe. Und da haben wir uns persönlich getroffen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Bist du bereit für Schnellfeuerfragen, Anne?
Ich bin bereit. Leg los.
Sehr schön. Die erste Frage ist, was vereinbarst du in deinem Leben?
Ich vereinbare in meinem Leben meine Selbstständigkeit mit meinen beiden Kindern und meiner, wie du schon erwähnt hast, Patchwork-Familie, die sich insgesamt aus 4 Kindern zusammensetzt und meinem Mann.
Wie teilst du dir denn die Care-Arbeit?
Das ist bei uns mittlerweile, ich kenne das ja auch, ich war ja lange alleinerziehend und kenne es auch anders. Und mittlerweile habe ich das große Glück, einen Mann zu haben, der da ganz viel abnimmt, der ganz flexibel ist, auch von seiner Arbeit her und da auch sehr aufmerksam ist und Dinge sieht, die zu tun sind. Von daher teilen wir uns das nicht offiziell, sondern es passiert.
Ah, sehr gut. Wenn du es in Prozenten angibst, wo seid ihr dann?
50-50.
Ja. Was gefällt dir denn an deinem Job am meisten?
Meine Selbstständigkeit an sich, dass ich einfach die Dienstleistungen, die ich anbiete, also betriebliche Gesundheitsförderung und das Coaching im Mentalbereich wirklich so gestalten darf, wie ich mir das in den letzten Jahren erarbeitet habe und geformt habe sozusagen und dann meine Schwerpunkte dort zeigen kann und vermitteln darf und dass ich dadurch eben aber auch flexibel bin. Also, dass ich mir die Zeit ganz gut einteilen kann, dass ich das sehr, sehr gut dadurch vereinbaren kann, auch wenn es natürlich andere Herausforderungen gibt dadurch. Aber das ist eigentlich so der größte Punkt.
Was war denn der schlechteste Tipp rund um Vereinbarkeit, den du je bekommen hast?
Da muss ich tatsächlich so ein bisschen passen, weil ich da gar keinen Tipp jemals bekommen habe.
Das ist auch schön, oder?
Ja, genau. Vielleicht ist das Zeichen dafür, dass ich offensichtlich das nach außen hin zumindest immer so vermittelt habe, dass es ganz gut klappt. Und ich da gar nicht so den Tipp an sich, mich Person zu Person bekommen habe.
Ah, schön. Ich glaube, kann sehr angenehm sein. Aber ja, du hast schon recht, das spricht für dich. Welche 3 Gegenstände hast du auf der Arbeit denn immer dabei?
Ich habe auf der Arbeit, wenn ich zum Beispiel zum Kundentermin gehe oder wenn ich einen Workshop leite, natürlich meinen Laptop dabei. Das sind aber eigentlich gar nicht, wenn ich jetzt einfach nur frei losziehe und ins Gespräch gehe, habe ich 2 Handys dabei. Mein privates Handy und mein berufliches Handy, weil das trenne ich sehr gerne. Es ist nicht eins. Und mein Notizbuch. Ich arbeite noch mit einem haptischen Notizbuch, da sind alle meine Termine drin und die sind weniger im Handy.
Hast du da einfach ein leeres Notizbuch, das du selbst gestaltest, wie so ein Bullet Journal oder hast du was Spezielles?
Das ist mein Kalender und Notizbuch in einem. Also ich habe wirklich alle Termine in diesem Buch drin und kann gleichzeitig auch Notizen hinzufügen und habe da immer alles im Blick. Ich mag das gerne, wenn man da durchblättert und so. Ich bin da nicht so handyaffin.
Ja, das erklärst du bestimmt noch, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch mit dem Achtsamkeitsfokus zu tun hat.
Genau.
Und dass das vielleicht ganz gut wäre, wenn wir das alle etwas mehr so tun würden. Ja. Und die letzte Schnellfeuerfrage, und dann sind wir bestimmt auch warm. ist, was ist denn aktuell deine größte Herausforderung bei der Care-Arbeit?
Ja, ich denke, es ist die Vorherplanbarkeit, die manchmal nicht da ist. Wir alle kennen es, mit Kindern kommt es meistens anders als gedacht und geplant. Meine beiden Kinder sind beide jetzt 12. Ich habe Zwillinge, einen Jungen und ein Mädchen. Und die haben natürlich auch ihren Plan am Nachmittag oder auch ihre Schule, die aber dann auch immer mal wieder irgendwie Stunden ausfallen oder am Nachmittag, der Nachmittag plötzlich ganz anders ist. Abgesehen von diesen fixen Hobbyterminen vielleicht, aber sonst sind sie verabredet, sind sie unterwegs, sind sie da. Und da ist manchmal für mich die persönliche Herausforderung, aber das ist auch eine Kopfsache. Deswegen Vereinbarkeit beginnt im Kopf bei mir. Zu wissen, okay, meine Kinder sind verplant, ich habe sozusagen freie Zeitverfügung oder beziehungsweise ich habe da vielleicht einen Termin reingelegt, einen Workshop ganztags, sodass ich gucken darf, wie läuft der Nachmittag für die beiden. Und das ist, finde ich, in der Altersklasse, sag ich mal noch, die größte Herausforderung. Wie, ne, bekommt man sozusagen die Mitte zwischen Care und aber auch sich rausziehen und zutrauen, dass die beiden alleine klarkommen?
Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich so ein Grundthema, das sich durchzieht, aber mit 12 ist das vielleicht so besonders speziell nochmal.
Ja. Genau, und die Jahre davor hat sich das ja so aufgebaut. Ne? Das ist natürlich klar, wenn die kleiner sind, dann ist das noch ein bisschen anders als jetzt, aber trotzdem überlegt man sich natürlich immer, wie bin ich da, beziehungsweise wie bin ich nicht da und wie lasse ich sie laufen. Die anderen zur Erklärung, die anderen beiden, die im Spiel sind, bei unserer Patchwork-Family sind schon größer und da aus diesem Thema raus.
Selbstständig geworden, ne? Da sind, wo die anderen noch hin müssen. Genau. Sollten.
Ja.
Ja. Ja, Anne, hast du das Gefühl, du bist warm und wir sind drin?
So. Ich bin warm, genau. Sehr gut. Kann gerne so weitermachen.
Freut mich. Anne, was mich total interessiert und ich glaube, das ist für die Hörer auch spannend, ist, was genau machst du denn? Also was ist das, was du als Coach und Trainerin machst? Was genau kann man sich darunter vorstellen? Und wie bist du vielleicht auch dahin gekommen, als Möglichkeit, dich ein bisschen kennenzulernen?
Ja, sehr gerne. Ja, betriebliches Gesundheitsmanagement. Ich bin ja Fachfrau für betriebliches Gesundheitsmanagement und das Gesundheitsmanagement an sich ist sehr, sehr groß. Wenn sich da einige vielleicht auch miteinander auseinandergesetzt haben, beziehungsweise sich da auskennen, wissen sie, dass das im Prinzip drei große Bereiche sind. Das ist der Arbeitsschutz, also die Arbeitssicherheit. Das ist die Gesundheitsförderung und das Thema BEM, also betriebliches Eingliederungsmanagement. Von daher unheimlich viel, unheimlich viele Optionen und Möglichkeiten und tolle Möglichkeiten, auch etwas für die Gesundheit der Mitarbeitenden zu tun. Ich habe mich mittlerweile auf die Gesundheitsförderung spezialisiert und da eben das Thema mentale Gesundheit. Das heißt, ich befasse mich damit, wie kann ich Gesundheit fördern im Betrieb von Förderung der Verhaltensänderung zum Beispiel, wie, oder also mentale Gesundheit fördern, Einstellungen, Verhaltensweisen, Denkmuster, solche Dinge. Und da bin ich hingekommen über sehr, sehr viele Jahre. Ich habe in meinem Studium, ich habe klassisch Betriebswirtschaft, damals noch Betriebswirtschaft studiert und habe da meinen Schwerpunkt Personalentwicklung und Gesundheitsmanagement sehr früh gefunden und lieben gelernt. War damals beim Otto Versand und habe da meine Diplomarbeit auch schreiben dürfen und schon sehr, sehr viel Einblick in betriebliches Gesundheitsmanagement gewinnen können, weil die da schon sehr gut aufgestellt waren. Und also im Laufe der Jahre, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, habe ich mich eben immer mehr in das Thema eingearbeitet, habe Spezialisierungen bekommen und dann eben das Thema Achtsamkeit noch dazu genommen als große Basis, die Achtsamkeits- und Meditationsausbildung gemacht als Trainerin dazu. Und so bin ich immer mehr eingestiegen letztendlich. Corona hat, glaube ich, nochmal den ganz großen Tiefgang in meiner Spezialisierung gebracht, das Thema mentale Gesundheit eben, weil ich dort eben gesehen habe, wie sehr unsere Psyche einfach auch, die psychische Gesundheit, wie relevant sie ist, wie schnell sie auch ja ins Wanken geraten kann und habe unheimlich viele Workshops da online natürlich in dem Fall zur psychischen Gesundheit geleitet, Resilienztrainings gegeben, Burnout-Prävention, Achtsamkeitstrainings und bin da wirklich noch mal tiefer eingestiegen als vorher. Und so kam es, dass ich mich dann dadurch eben auch damit mit diesem Thema selbstständig gemacht habe. Und du erwähntest vorhin noch, dass ich Pilates-Trainerin bin. Ja, das lief zwar halt immer so ein bisschen nebenher, ne? Das habe ich so freiberuflich zum Spaß gemacht. Aber da ist eben auch so diese körperliche Komponente bei mir sicherlich mit drin, dass ich eben wirklich auch sehr, sehr guten Bezug zu meinem Körper, beziehungsweise einfach auch den Bezug zu, wie nehme ich Kontakt zu mir auf in Form von Sport, in Form von Bewegung, in Form von Atmung über Jahre gewonnen habe.
Ja. Genau. Das ist nämlich auch ein Weg, könnte ich mir vorstellen. Also
das ist genau ein großer Ansatz, tatsächlich über Yoga, über Pilates zu gehen. Natürlich nicht der einzige Ansatz. Es gibt so viele Möglichkeiten, da einzusteigen. Aber das war für mich damals im Studium, habe ich damit begonnen, auch eine Ausbildung, Trainerausbildung gemacht. Das war für mich tatsächlich so der Anker zur Entspannung.
Ja, toll. Also ich bewundere das, dass du das auch schon so früh für dich erkannt hast. Mhm. Ich habe vielleicht, um das einfach mal ganz kurz zu teilen, eher einen ungewöhnlichen Zugang zu dem Thema Meditation. Und ich weiß, das ist verschrien, aber ich habe das in der Geburtsvorbereitung gelernt. Also da habe ich die Selbsthypnose gelernt. Und das hilft immer noch, wenn man sich so ein bisschen selbst runterzählen kann, ja, wenn da zwei Kinder schreien und in unterschiedliche Richtungen wollen. Also könnte ich bestimmt noch mehr üben.
Es ist eine Kunst und es ist wirklich Training. Also das, was du gerade beschrieben hast, ist Training. Immer wieder dranbleiben, immer wieder einsteigen. Und wir können es jeden Tag, ich steige jetzt schon tief in das Thema ein, ich will gar nicht vorgreifen, wir können es jeden Tag tatsächlich praktizieren. Das ist das Schöne. Wir sind im Alltag und können üben, ohne irgendwas zu verändern.
Genau. Vielleicht knüpfen wir da an. Wie übst du das denn im Alltag mit deinen Kindern? Also wie passen bei dir Kinder und Karriere zusammen?
Im Doing, im Alltag. Also ich bin natürlich in der Meditation drin, in der Achtsamkeit drin, über Jahre jetzt sozusagen immer mehr eingestiegen und lebe es wirklich. Also es ist wirklich so eine Lebenshaltung für mich geworden. Also Resilienz und Achtsamkeit sind im Prinzip so meine Bausteine, die wirklich eine Lebenshaltung geformt haben. Und dadurch habe ich natürlich jeden Tag die Chance, das auch wirklich ja zu praktizieren und zu erleben. Wenn jetzt, so wie du sagst, zwei Kinder von mir rechts und links was wollen, dann ist es manchmal wirklich so, dass ich mich vom Kopf her rausziehe und sage, gut, erstmal kurz atmen, beziehungsweise einmal kurz drei Schritte und wenn es nur vom Kopf her ist, zurückgehen und dann gucken, was ist hier wirklich jetzt die Lage, was ist die Frage, ne? Brauchen sie wirklich eine Antwort oder können sie sich eigentlich das, können die beiden sich das auch selber beantworten? Was ist jetzt auch vielleicht gerade meine Priorität? Was brauche ich? Also ich bin da immer sehr nah bei mir. Was brauche ich auch gerade? Und verliere mich da relativ wenig im Alltag. Von daher kann ich da ganz gut die Balance finden.
Ja, sehr schön. Jetzt haben wir schon so ein bisschen mitbekommen, dass du sagst, Zwillinge, also da muss ich ehrlich sagen, habe ich größten Respekt davor. Patchwork, zwischenzeitlich alleinerziehend. Wie passt das zusammen? Also kannst du uns vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen, wie du diesen Weg gegangen bist, wie du Job und Kinder konkret zusammenbekommen hast, also wie du gearbeitet hast und wie viel Care-Arbeit du gemacht hast, damit wir es uns noch so ein bisschen besser vorstellen können.
Ja. Ja, die Beine waren noch 2 Jahre ungefähr, als ich mich getrennt habe von meinem damaligen Mann und ist natürlich noch sehr jung und da war aber dann irgendwann natürlich auch der Einstieg in die Krippe. Von daher hatte ich da so ein paar Stunden Zeit, die dann eben letztendlich auch in der Arbeit verbracht wurden. Und das war so der erste Schritt, denke ich, in diese Klarheit auch, wie bekomme ich das für mich hin oder schaffe ich das, wie schaffe ich das gut, wie teile ich mir das gut ein? Und ich habe zum Beispiel damals schon darauf geachtet, dass ich so eine halbe Stunde zwischen Arbeit und Abholen von der Krippe für mich hatte, dass ich so ein bisschen einfach Luft hatte, mal durchzuatmen, beziehungsweise auch den Weg in Ruhe zu schaffen. Das ist ja auch mal so ein Thema. Damals habe ich noch in München gewohnt, da war die Autobahn dann auch manchmal ein bisschen voller. Also, dass ich da nicht so auf den letzten Drücker ankam, das war mir immer wichtig. Aber das hat natürlich auch nicht immer funktioniert, ne? Also, das ist dann aber auch wichtig zu wissen, okay, heute klappt es nicht, das ist aber auch kein Weltuntergang und es ist in Ordnung und morgen ist ein neuer Tag und ich nehme das so an, wie es ist, um da eben nicht in Stressfallen rein zu geraten. Und genau, da habe ich eigentlich festgestellt, das klappt eigentlich ganz gut. Ich war schon relativ schnell da auf eigenen Füßen und auch vorher recht selbstständig oder auf mich gestellt in der Erziehung, sagen wir so. Und von daher habe ich da eigentlich einen relativ guten Zugang gefunden. Ich muss auch sagen, ich hatte das große Glück, dass die beiden gut und viel geschlafen haben, und habe dadurch auch wirklich meine Zeit für mich nutzen können und mich dort wirklich erholt. Ich habe wirklich geschlafen, wenn die beiden geschlafen sind. Ich habe die Sachen liegen gelassen. Ich hatte selten das Gefühl, dass das irgendwie nicht so funktioniert. Das war aber auch, das ist vielleicht die richtige Formulierung, es funktionierte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, es funktioniert zwar, aber so richtig leben und diese Leichtigkeit und dieser Alltag, den hatte ich dann irgendwann vermisst. Also ich habe festgestellt, dass ich das alles gut unter einen Hut bekomme, aber so dieses wirklich Genießen, diese Momente einfach und diese Leichtigkeit im Alltag, die fehlte mir. Und deswegen bin ich dann in das Thema Achtsamkeit nochmal tiefer eingestiegen, in meinem Gesundheitsmanagement-Umfeld eh schon, und habe da ganz viele Schlüssel nochmal für mich rausziehen können, wie ich den Moment wirklich mehr wahrnehme, wie ich im Moment bin, wie ich mich zurückhole im Moment. Du fragst vorhin ja auch schon, wie mache ich das mit zwei Kindern oder im Alltag, die Care-Arbeit und so. Der Schlüssel ist wirklich, sich im Moment zurückzuholen und sich auch mal zu sagen, gut, ich setze mich jetzt hin und spiele mit meinen Kindern oder ich unterhalte mich wirklich auch länger. Ich nehme mir mal Zeit fürs Mittagessen zusammen oder fürs Abendbrot und wir quatschen einfach mal. Und ohne, dass da der Kopf rattert, die Wäsche muss noch gemacht werden, ich muss dies und das noch arbeiten, Kunde wartet noch. Nee, in den Moment zurück und wirklich wahrnehmen und genießen.
Ja, sehr schön, was du sagst. Ich habe viele Gespräche geführt und kann das auch so aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das häufig ein ganz schöner Weg ist, den Eltern gehen, bis sie erkennen, dass sie auf sich achten müssen. Eben, dass Funktionieren nicht gleich Leben ist und anfangen, sich auch so ein bisschen frei zu strampeln von Erwartungen von außen und zu hinterfragen, was davon ist meins, was davon kann ich vielleicht auch loslassen. Es klingt ein bisschen, als hätte dir deine Ausbildung geholfen, von vornherein da mit einem, ich würde jetzt mal sagen, zumindest gesünderen Fokus drauf zu gucken. Würdest du das auch sagen? Also hast du eben diese Routinen, die ich gerade schon gehört habe, also so ein bisschen Zeit für dich und auch dieses sich rauszoomen können und erkennen, dass du was ändern möchtest. Hat dir das schon immer geholfen und wusstest du das aus dem Studium oder hast du das dann auch erst so in dieser Elternrolle und in diesem Rat für dich erkannt und gelernt?
Ich glaube, es ist gewachsen. Also ich habe schon im Studium, das war relativ straff, durchgezogen und auch da schon gemerkt, durch so einen kleinen Rückschlag, ich habe einen kurzen Hörsturz gehabt und habe da gemerkt, oh, irgendwie da läuft irgendwas nicht so, wie es soll, gesundheitlich. Und das war, glaube ich, so der erste Dämpfer, den ich bekommen habe, wo ich da Pilates angefangen habe und gemerkt habe, ich darf auf mich achten. Ich wirklich bewusst darf formulieren und nicht muss, sondern ich darf auf mich achten, das ist für mich nach wie vor kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit, damit wir einfach gesund bleiben. Und das ist das Größte, was wir tun können, eigentlich gesund zu bleiben, um genau diese Dinge zu leben und zu lieben und zu genießen und einfach auch natürlich auch zu arbeiten und dass die Karriere vielleicht zu gehen, die wir möchten. Und da war, glaube ich, so der erste Schritt. Und dann ist es nach Stück für Stück gewachsen, dass ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich mir Zeit für mich nehme, wenn ich das tue, was ich möchte, was ich eigentlich auch spüre, was ich möchte, dann geht es mir einfach sehr viel besser und die Dinge werden auch leichter. Also das war so ein, glaube ich, sehr langer Erfahrungsweg für mich und die Kinder haben sicherlich dann nochmal einen großen Teil zu beigetragen, weil wir durch unsere Kinder und das auch wirklich in der Formulierung, wir dürfen sehen, wie schön Kinder im Moment leben können und wie schön und leicht Kinder leben können und so glücklich sind in Dingen, die wir gar nicht mehr mitbekommen. Ja. Und ich finde, wir haben mit den Kindern eine riesen Möglichkeit, diese Achtsamkeit oder einfach auch wirklich das bewusste Leben wieder wahrzunehmen und umzusetzen. Also das rauscht manchmal an einem so vorbei alles und dann denken ja auch viele, oh, die Jahre sind so vorbeigegangen. Wir können da ganz viel mitnehmen und ganz viel lernen. Also wie Kinder durch einen Wald laufen oder auch nur das kleinste Gänseblümchen am Straßenrand sehen und sagen, boah, das ist aber schön, Mama. Häufig geht's uns ja, ja, ist schön, wir müssen jetzt aber weiter. Nee, das ist wirklich, guck's dir mal an und das ist wirklich schön. Auch das geht nicht immer, manchmal muss man auch irgendwo hin, das ist ganz klar. Aber immer wieder zurückzukommen und diese Sensibilisierung haben die Kinder mir sicherlich noch ein bisschen mehr gegeben und ich habe mich da einfach mal drauf eingelassen, was Kinder einem beibringen. Auch den Schritt zwischen Beruf und Familie. Ne? Was kann man Kindern auch wirklich schon zutrauen, was ist in Ordnung. Ich spreche auch viel mit den beiden. Ist das okay, dass ich zweimal die Woche komplett im Workshop bin und weg bin? Oder denn ich, wenn die mittags sich alleine versorgen oder abends mal irgendwas ist. Also da bin ich relativ häufig in der Kommunikation mit den beiden auch und beziehe sie sehr ein.
Ja, jetzt hast du das so schön geschildert, dass wir von Kindern Achtsamkeit, das Leben im Moment lernen können. Und ich würde sagen, kopfmäßig ist das noch ganz gut nachzuvollziehen, ne? Und man kann es beobachten. Aber was ist denn da so vielleicht eine Empfehlung von dir, um da das einfach auch noch ein bisschen besser selbst hinzubekommen? Mhm. Also für vielleicht die eher verkopfteren Menschen, zu denen ich mich jetzt zählen würde, die zwar beobachten, aber vielleicht nicht ganz so leicht locker lassen können. Also wie kommt man von der Beobachtung und dem Ziel, ich will da besser werden, dahin, das wirklich zu machen?
Genau, es geht ums Machen. Also einfach tun. Mhm. Ich würde von mir tatsächlich auch behaupten, dass ich recht strukturiert bin. Und mir hat man eigentlich immer so in den Persönlichkeitstests sehr analytisch auch zugeschrieben. Und das ist ganz interessant, weil ich das total nachvollziehen kann, das Verkopfte. Ich habe es mittlerweile eben ganz gut kombiniert, dass ich dann eben dieses Verkopfte loslasse. Und da fängt es eigentlich an, dass wir einfach sagen, gut, ich mach's jetzt einfach mal. Ich setze mich jetzt einfach mal hin, wenn es vielleicht zweimal die Woche ist, wo man sich dann nachmittags, abends, wenn man nach Hause kommt oder wann auch immer man Zeit hat. Ne? Also wir sind da ja mittlerweile auch sehr flexibel. Der Feierabend ist ja auch fließend bei einigen. Oder am Wochenende sich wirklich mal da reinbegeben, sich bewusst einen Moment nehmen und sich vielleicht einfach nur mal zu seinen Kindern setzen oder auch, man kann das auch wunderbar mit seinem Partner oder seiner Partnerin üben, sich einfach den Moment wirklich nehmen, sich hinsetzen und sagen so, was ist jetzt hier? Ich beobachte meine Kinder, ich spreche mit ihnen und nur das, mehr nicht. Ich trinke das Glas Wein mit meinem Mann und genieße es einfach und ich hole meine Gedanken zum Moment zurück. Und da werden wir merken, wenn wir das öfter tun, dass uns das immer wieder besser gelingt und wir Dinge anders erleben. Also einfach das wirklich, den Moment wirklich erleben und das Hier und Jetzt und der Gegenüber, ne, die anderen Gedanken sind einfach mal weg. Und das ist tatsächlich ein Gehirntraining. Also das ist mentale Gesundheit, ist teilweise Training der Gehirnströme, weil wir einfach gewohnt sind, ganz, ganz viele Sachen auf einmal zu machen. Wir sind ja hochtrainiert in dem Multitasking. Ja. Und uns da immer wieder rauszuholen und das andere wieder zu trainieren, dass wir nur eine Sache machen und vielleicht nur Kartoffeln schälen oder nur die Wäsche machen, das sind die ersten Ansätze im Alltag. Oder nur die E-Mail schreiben oder nur telefonieren mit meinem Kollegen, beim Kunden sein, Gespräche führen. Ne? Also wir werden merken, die Gedanken gehen immer wieder woanders hin und wir werden selten das erste Mal schaffen, nur da zu sein. Aber das, wenn wir es trainieren, immer wieder, ein, zwei Mal am Tag dann irgendwann vielleicht, kommt es dahin, dass wir dieses Bewusste erleben und auch umsetzen können.
Ja, das ist schön. Denn wenn ich dir jetzt so zuhöre, könnte ich mir vorstellen, dass man sich wirklich so ein oder zwei Alltagssituationen ganz konkret rausnimmt. Ebenso vielleicht die Situation am Abendessenstisch oder wenn du sagst Wäsche falten, da tappe ich mich dabei. Das ist sowas, wo ich immer noch zwei Sachen mindestens gleichzeitig mache, nämlich nachdenken und einen Podcast hören oder wenn ich total durch bin, eine Serie gucken. Also sich irgendwie so ein, zwei Dinge raussuchen und dann bewusst mal nur das machen. Genau. Klappt vielleicht besser, wenn man sich vornimmt, das nur mit ein oder zwei Sachen erstmal zu versuchen und dann den Effekt zu trainieren oder zu sehen und zu trainieren.
Vielleicht auch erstmal der Moment, wo wir mit uns sind. Also beim Kartoffelschälen, wo keiner drumherum springt oder beim Autofahren. Mhm. Auch wunderbar. Vielleicht den Hin- und Rückweg zur Arbeit nehmen und nur Autofahren. An der Ampel stehen, nicht zum Handy greifen, einfach nur gucken, was ist hier los, wie sitze ich hier. Einfach nur mal sitzen, nichts tun. Und da ist ja, wenn da keiner im Auto ist, das ist so ein Moment wirklich, der klar abgetrennt ist für uns dann vielleicht. Das ist auch so ein ganz guter Einstieg.
Sehr guter Tipp. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du mit dem Hörsturz im Studium ja auch irgendwo über eine Grenze gegangen bist. Ne? Ein Hörsturz ist ja was, also schon, also weißt du bestimmt besser, aber keine Kleinigkeit. Und ich hatte jetzt schon ein paar Gäste, Rike von Bassewitz zum Beispiel hat das auch erzählt, dass sie dann eben durch diese Belastung alles auf einmal an so einen Punkt gekommen ist, wo es nicht mehr geht und dann wirklich erstmal auch die Bremse reinhauen musste. Deswegen vielleicht die Frage, wie erkenne ich denn vorher in einem vollen Alltag, dass ich mich einer Grenze nähere, die ins Ungesunde, vielleicht auch ins ganz gefährlich Ungesunde abdriftet? Was kann ich tun, um da Bewusstsein für meine eigenen Grenzen zu entwickeln?
Genau, das ist ja das Präventive, was letztendlich auch in der Gesundheitsförderung Ansatz ist, dass wir präventiv handeln und gar nicht erst dahin kommen wollen, dass wir merken oder dass uns sozusagen signalisiert wird, hier ist Schluss. Und in irgendeinem, meistens sind es ja die körperlichen Symptome, die irgendwie dann als erstes kommen. Das ist dieses Wahrnehmen tatsächlich, also den Kontakt zu sich herstellen und sagen, wie geht's mir denn eigentlich? Und in dem Moment, wo ich vielleicht an der Ampel sitze, auch mal in sich reinzuhorchen und zu hören, wie geht's mir? Und ehrlich sein zu sich. Das ist häufig auch eine der größten Herausforderungen, die wir auch sicherlich ambitionierten Frauen im Alltag, die Kinder und Karriere unter einen Hut bringen wollen, ehrlich zu sich selber sein. Ist das okay für mich, wie es gerade läuft? Oder ist mir das vielleicht doch zu viel? Habe ich mir zu viel vorgenommen? Und wenn wir ehrlich zu uns selber sind, und das ist manchmal gar nicht so einfach, dann finden wir sehr, sehr schnell raus, wie es uns geht. Ob wir vielleicht Bauchschmerzen haben, ob wir Kopfschmerzen haben, ob wir wirklich irgendwie gefühlt unter Dauerstrom sind, ob wir unsere Hände ans Lenkrad gerade klammern oder ob die eigentlich entspannt sind. Das sind so Signale, die wir dann annehmen dürfen und im ersten Schritt einfach nur mal wirken lassen. Also wir müssen dann in dem Moment gar nichts ändern. Das ist völlig okay und das darf auch alles sein. Das ist auch so ein Credo. In der Achtsamkeit oder in so einer Lebenshaltung Dinge einfach anzunehmen und festzustellen und zu sagen, okay, ich bin gerade echt angestrengt und ich bin auch echt gerade müde. Ich habe gerade die Kinder zur Schule gebracht, jetzt geht's ins Büro. Da stehen irgendwie zig Termine an, Teamsitzungen von einem zum anderen, vielleicht auch lange Wege, wenn man vertrieblich unterwegs sind, Autobahnstress. Dass wir es nicht wegdrücken, sondern sagen, ist ganz schön viel gerade so für mich. Und das ist der erste Schritt, es zuzulassen. Es ist, und wirklich in Kontakt zu sich zu treten und zu sagen, ist das denn das Viele okay oder nicht? Und dann haben wir im zweiten Schritt die Chance, es zu verändern. Meistens ist es so, dass wir, wenn wir es zulassen und einfach mal an uns ranlassen, das Gefühl, und nicht in der Schnelllebigkeit des Tages wegdrücken die ganze Zeit. Es ist aber auch nicht dramatisieren. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine große Welle machen, sondern es einfach nur wahrnehmen. Und das ist schon ein riesengroßer Schritt für vieles, einfach wahrzunehmen, zuzulassen und zu spüren und dann zu sagen, was mache ich damit? Kann ich das jetzt einfach mal die Woche auch durchziehen vielleicht? Ist das okay für mich? Ich weiß, am Wochenende wird es dann ruhiger, nächste Woche ist dann sowieso nichts. Wir haben alle so Phasen und das ist einfach auch realistisch. Ne? Ich erlebe das sehr pragmatisch. Manche Phasen sind anstrengend. Das Wichtige ist nur, dass es danach nicht mehr, also dass eine Erholungsphase danach kommt und wir wieder entspannen können und Kraft tanken und der Akku wieder voll wird. Und so diese Wahrnehmung wirklich, dieser Kontakt zu uns selber, das ist die beste Prävention überhaupt, weil wir dann wissen, was ist hier los, was brauche ich. Ein anstrengender Tag, abends vielleicht, dann wirklich Entspannung und bewusst sich zu überlegen, was mache ich heute Abend? Gehe ich vielleicht alleine mal spazieren oder brauche ich meine Familie, um Kraft zu tanken? Auch das ist, bedeutet, die Familie bedeutet ja unheimlich viel Akkuladung auch, wenn wir es positiv gestalten für uns.
Ja, also der erste wichtige Schritt, das sich selbst wahrnehmen, ganz ehrlich sein, hast du gesagt.
Das ist manchmal sehr hart, das ehrlich sein. Aber es ist der beste Weg.
Ja. Und auch eben noch nicht gleich mit dem Druck, es irgendwie bewerten oder Abhilfe schaffen zu müssen, sondern wirklich erstmal wahrnehmen.
Genau, weil
und es dann überlegen.
Es ist ja häufig so, wenn wir feststellen, ist mir irgendwie zu viel, haben wir sofort an uns die Anforderung, irgendwas zu tun dagegen. Das ist dann on top noch mehr. Also das ist dann gefühlt, oh, ich habe ja eh schon so viel zu tun, jetzt muss ich mich auch noch um mich kümmern. Ne? Genauso wie die Yogastunde zweimal die Woche muss ich echt machen, gefühlt. Ich muss ja was für mich tun, aber eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ist es mir zu viel. Und von daher so diese Erwartungshaltung an sich selber erstmal zu lassen, ich muss was ändern. Ich muss was machen. Ich muss aus der Feststellung gleich eine Schlussfolgerung ziehen. Wir sind ja häufig sehr lösungsorientiert alle unterwegs, beruflich gezwungen manchmal. Ne? Ja. Aber das ist gar nicht der erste Schritt. Der erste Schritt ist wirklich nur, was ist hier los? Was ist bei mir? Wie geht's mir? So. Und dann können wir noch gucken. Dann ist der Druck weg.
Ja. Hast du noch ein paar Tipps, wie man das üben kann? Weil das klingt jetzt so leicht. Ne? Man muss sich einfach nur selbst wahrnehmen und man muss ehrlich sein. Ich finde, das ist gar nicht so einfach. Mhm. Also ich habe zum Beispiel dann für mich jetzt auch schon ein paar Mal, ich mache das immer wieder in Phasen, so Dankbarkeitstagebücher geschrieben oder eben auch mal bewusst in der Plan, das ist auch so ein Achtsamkeitskalender, kann man abends immer ankreuzen, wie es einem so ging in verschiedenen Lebensbereichen, um da hinzugucken, ne? Damit man wenigstens eben so diese Übung darin bekommt, so einmal rauszuzoomen. Hast du da Tipps, wie man das üben kann?
Ja, der erste Tipp ist wirklich Zeit, sich Zeit geben, sanft zu sich sein und nicht zu viel direkt zu fordern. Ich habe wirklich auch im Coaching immer wieder Klientinnen, die sagen, ich spüre irgendwie gar nichts, ich weiß gar nicht, wie es mir geht gerade. Ja, die wirklich dann kurz vor Burnout oder wirklich, sag ich mal, vor Erschöpfung sind oder schon in der Erschöpfung drin sind oder auch im beruflichen Umfeld vielleicht gar nicht wissen, wo stehe ich denn da eigentlich? Will ich das genau so, meinen Job, wie es gerade passiert, oder will ich eigentlich was ganz anderes? Also, und da ist Zeit einfach der erste Weg, dass wir sagen, wir müssen heute nichts spüren oder feststellen. Und wir sind einfach nur mal da, wir sprechen drüber und nehmen uns vielleicht einfach mal eine Stunde, um ja so Schritt für Schritt da einzusteigen. Und das können wir für uns im Alltag eigentlich ganz schön, wenn wir vielleicht mit 10 Minuten am Tag starten, je nachdem, wann es irgendwie passt, wann wir so ein bisschen Zeit und Ruhe für uns haben, uns hinzusetzen, vielleicht einen Kaffee zu trinken in Ruhe und über den Kaffee den Einstieg zu uns vielleicht finden. Also den Kaffee vielleicht einfach mal riechen, schmecken, trainieren, letztendlich wahrzunehmen. Oder wir machen einen Spaziergang und lassen das Handy zu Hause und hören einfach nur mal, was passiert um uns herum. Wie fühlt sich die Straße an? Wie fühlt sich der Untergrund im Wald an? Das sind letztendlich Trainingsformen der Wahrnehmung. Und darüber bekommen wir den Zugang, wenn uns das schwerfällt, zu uns. Weil wir dann eben so diese körperlichen Dinge oder Gerüche, also letztendlich Sinnesorgane erstmal ansprechen. Und dann bekommen wir irgendwann auch wirklich den Kontakt wieder zu uns. Das ist manchmal ein Weg. Und das ist aber auch in Ordnung. Ja. Wir sind alle sehr im Alltag drin und sehr in den Routinen auch drin, die so einfach funktionieren. Mhm. Häufig ist ja auch Beispiel Autofahren, Autopilot, 50 Kilometer, zack, vorbei. Nix, also ich habe nichts bemerkt. Kenne ich genauso von früher, kenne ich das vor allem. Also wo ich denke, krass, du bist 50 Kilometer jetzt gefahren, ohne wirklich was. Und es ist nichts passiert. Also oder ne, man schließt das Haus ab und fragt sich danach, habe ich das jetzt eigentlich abgeschlossen? Das sind so Routinen. Ne? Man läuft irgendwie, keine Ahnung, mit der Wäsche nach oben und überlegt sich, was wolltest du jetzt eigentlich machen? Oder man geht zum Kollegen über den Gang und hat die Frage eigentlich vergessen, die man klären wollte. Das sind alles Routinen, die uns diese Wahrnehmung oder dieses Bewusste, dieses Klare im Alltag manchmal ein bisschen nehmen. Die wir durchbrechen können. Genau.
Sehr schön. Also wirklich so diese Wahrnehmungsübungen, eben auch über andere Sinne, habe ich mir jetzt gerade nochmal mitgespeichert, um da so Schritt für Schritt voranzukommen. Bei den Schnellfeuerfragen hast du gerade schon so ein paar Tools erwähnt, die du nutzt. Eben zum Beispiel 2 Handys, du hast ein Papiernotizbuch. Und ich könnte mir vorstellen, dass du in deinem Vereinbarkeits-Patchwork-Alltag vielleicht noch ein paar andere Tools integriert hast, die dir jetzt ganz normal vorkommen, die du aber vielleicht einfach mal erwähnen kannst und warum du es machst, um noch so ein paar Inspirationen zu liefern, was man denn so machen kann, um ein paar Routinen im Alltag fest zu integrieren.
Also Thema Handy ist ja ein allgegenwärtiges Thema, das, glaube ich, einer der schwierigsten Themen auch grundsätzlich ist, um sich mal abzugrenzen, um sich Zeit für sich zu nehmen. Und das Handy hindert uns, glaube ich, auch in vielen Situationen, die Zeit, die wir haben könnten, für uns zu nutzen und nicht vermeintlich zu entspannen, indem wir vielleicht auf Instagram oder Facebook oder so unterwegs sind. Ich bin da auch Ich bin auch auf LinkedIn. Ich bin da auch unterwegs. Ich schreibe auch E-Mails über Handy und WhatsApp und ich bin in einigen WhatsApp-Gruppen drin, auch von den Kindern natürlich. Die Kunst, oder ich finde auch, ein großer Hebel ist, dieses Gerät zwischendurch mal wegzulegen und auf lautlos zu machen und sich da wirklich die Zeit mal ohne zu nehmen. Das ist auch manchmal gar nicht so einfach, wie wir uns das vorstellen, weil wir da einfach schon sehr getriggert sind und sehr, sehr mit unterwegs. Das ist so ein, finde ich, auch so eine Übung oder so ein Tool, die sehr wertvoll ist, um gerade diesen Kontakt wieder zu uns herzustellen und spüren, oh, jetzt habe ich 5 Minuten Zeit, was mache ich denn damit? Nee, ich greife jetzt mal nicht zum Handy, sondern vielleicht setze ich mich zu meinen Kindern oder trinke meinen Kaffee oder meinen Tee in Ruhe oder mache einfach mal nichts. Ne, dieses Nichtstun ist auch, wenn du sagst Tool, es ist für mich eher so eine Haltung, also einfach mal auch nichts zu tun, sich mal hinzusetzen, aus dem Fenster zu gucken, in den Stuhl zu setzen, dann passiert garantiert irgendwas, was vielleicht aber auch total schön ist. Vielleicht kommt einer meine Familie irgendwie auf mich zu und wir unterhalten uns oder es passiert auch einfach mal nichts und ich kriege den Kopf frei und eine gewisse Distanz. Auch im Büro dürfen wir das vielleicht mal zwischendurch machen. Das ist ja total hilfreich, auch im Berufsleben wirklich mal zwischendurch nichts zu tun. Da kommen die besten kreativen Ideen auch in der Führung, also das zu kommunizieren, wenn wir in Führungskräfte, ich gebe ja auch Führungskräfteschulungen, wenn wir da in der Führungskräfteschulung sind, gebe ich das gerne wirklich als Tipp und als Hinweis. Üben Sie auch mal nichts tun, beziehungsweise lassen Sie auch zu, dass vielleicht die Mitarbeitenden mal einfach nur einen Kaffee trinken und das Handy im Büro liegt. Weil da entstehen oft Dinge, die sonst eben blockiert sind durch unsere Routinen, durch unser Multitasking. Also auch das Vertrauen.
Sehr wertvoll. Sehr wertvoll, das kann ich total bestätigen. Auch, dass es hilft, darauf zu achten und dann eben auch den Mitarbeitern bewusst das Gefühl zu geben, dass das gewünscht ist, dass man sich als Führungskraft eher noch dazustellt oder eben auch betont, die Pizza zum Jubiläum, die schätze ich wirklich sehr und ich bin dabei und ich nehme mir die Zeit, dann dabei zu sein. Das Frühstück zum Geburtstag, das ist wichtig.
Genau. Es geht manchmal auch in die positive Psychologie schon rein, was du auch sagtest mit dem Dankbarkeitstagebuch, dass wir uns fokussieren oder auch immer wieder dazu bringen, zu gucken, was ist schön gerade, was habe ich Schönes erlebt am Ende des Tages. Und da sind garantiert, immer, man sagt ja immer so, die 3 Dinge, die kann man aufschreiben mal, ne, zum Abend hin oder so, da sind garantiert mehr als 3 Dinge. Wenn wir wirklich bewusst mal den Tag so durchgehen, da wird was sein, auch wenn es gefühlt noch so blöd gelaufen ist und wenn der mega anstrengend war, der Tag, sind uns Dinge begegnet, die wirklich auch schön war. Vielleicht war es dann der Kollege, der mit dem Kaffee um die Ecke kam oder sagte, boah, der Termin ist richtig gut vorbereitet gewesen, das hast du toll gemacht. Also das wirklich auch mal aufsaugen und abspeichern, das dürfen wir tun. Wir sind meistens sehr, sehr gut unterwegs im Alltag. Das ist häufig auch so eine Botschaft, die ich gerne in Seminaren und so auch weitergebe, dass wir ganz, ganz und die Frauen so viel schaffen den ganzen Tag, dass wir uns auch wirklich mal auf die Schulter klopfen dürfen und sagen, hey, das läuft richtig gut hier und das du bist auf dem richtigen und guten Weg. Und nicht zu sehr hinterfragen, sondern auch mal annehmen, das ist auch eine Wahrnehmung und annehmen, dass wir da schon ganz schön viel wuppen und einen Hut bekommen.
Ja, das ist ein wichtiger Hinweis, glaube ich, das nicht zu vergessen.
Also Wertschätzung uns gegenüber, dass wir wirklich auch, wir sind auch wir sind sehr wertvoll. In diesem ganzen Gefüge, in der Care-Arbeit, für die Kinder da sein, Karriere machen. Wir erwarten häufig sehr, sehr viel von uns und dürfen dafür eben auch sehr viel Wertschätzung uns gegenüber mal geben und auch zulassen, dass wir mal einen Tag nicht so fit sind. Das ist ja auch ein Thema. Wir funktionieren nicht jeden Tag. Wir funktionieren ist, wie ich ja auch erlebt habe und wahrgenommen habe, manchmal auch nicht so hilfreich.
Ja, absolut. Ich könnte mir vorstellen, dass man das sogar noch ein bisschen befördern kann, indem man dann eben Freundinnen, Freunde auch mal danach fragt, wie es ihnen denn jetzt wirklich geht oder ihnen sagt, oh, guck mal, ne, bei allem, was du gerade ausspeicherst an Dingen, die nicht gut laufen oder die dich belasten, guck mal, was du alles geschafft hast.
Und genau.
Du bist hier pünktlich angekommen mit einem gesunden, angezogenen, satten Kind.
So, das ist schon ganz viel. Ist
vielleicht auch schon super.
Das ist schon ganz viel. Wenn wir irgendwie bei der Arbeit morgens ankommen, ist da ja wahnsinnig viel vorher schon passiert. Wir haben vielleicht schon Dramen irgendwie erlebt oder, wie du sagst, Schuhe gebunden und ja, viele Emotionen vielleicht abbekommen und gehandelt und für uns selbst sortiert, unsere eigenen vielleicht zurückgestellt. Das kostet Kraft und
unglaublich.
Ne, ja. Kennst du bestimmt auch.
Ja,
andererseits ist es auch einfach das Schöne und da wieder der Fokus auf das Positive. Wie schön ist das, wenn wir genau das morgens erleben dürfen und vielleicht nicht um 5 Uhr morgens schon irgendwie zur Arbeit starten müssen, sondern das vielleicht noch mitnehmen können oder wenn wir mal Homeoffice machen können, wenn wir die Möglichkeit haben, flexibel zu arbeiten, was wir da doch von der Familie einfach auch erleben können, weil irgendwann sind die Kinder groß. Und dann läuft es anders.
Ja, und das ist ja der Spruch, den kann ich als Mutter von noch sehr jungen Kindern manchmal gar nicht so hören, aber da den jeder bringt, muss da was dran sein, dass die Zeit einfach zu schnell geht. Und deswegen ist das vielleicht wichtig, da früh drauf zu achten.
Aber auch auf sich selber wirklich achten. Also das ist, das dürfen wir wirklich tun. Und ich finde das wirklich sehr, sehr wichtig, sich auch mal in den Mittelpunkt zu stellen. Weil wenn wir nicht gesund bleiben, wenn wir nicht auch stark bleiben letztendlich, können wir auch nicht für die anderen da sein. Ne? Was hilft es, sag ich mal, einer erschöpften Mutter? Die kann für die Familie, für die Arbeit, für die Karriere nur die Hälfte geben. Und wenn wir gesund und wirklich auch resilient in dem ganzen Alltag bleiben, geraten wir eben nicht ins Burnout. Und das ist mein großes Anliegen in meiner betrieblichen Gesundheitsförderung, wirklich das auch in die Unternehmen zu bringen, von der Führung bis zu den Mitarbeitenden, wirklich auch so dieses Menschsein, diesen Unternehmenskultur mal wieder in viele auch zu integrieren oder einfach auch wieder zu leben, eine Unternehmenskultur, wo auch Wertschätzung passiert, wo Wahrnehmung passiert, wo Führung mit genauso einem Mensch passiert und keiner Hierarchie denke total, wie zu Hause letztendlich auch.
Ja, absolut. Denn Resilienz, das ist ja jetzt auch ein Begriff, den man eben nicht nur in der persönlichen Gesundheitsvorsorge viel hört, sondern mittlerweile auch in Unternehmen. Also auch das Ziel organisationale Resilienz, also das Unternehmen auch an sich resilienter werden, ist ein wichtiges Ziel und gar nicht mal einfach zu erreichen. Und genau das, was du sagst, also diese 3 Haupttreiber der 5. industriellen Revolution, Nachhaltigkeit, Menschenzentrierung und Resilienz, die sind auch in Unternehmen wichtig. Und deswegen finde ich das schön, dass die Themen der Gesundheitsvorsorge jetzt auch mehr Raum bekommen, mehr Wichtigkeit, dass auch eine positive Führung wichtiger wird. Denn mit der Arbeitsverdichtung, mit den Themen rundherum, die passieren, müssen wir da stärker drauf gucken, weil wir als Menschen mit uns gut umgehen müssen und damit dann eben auch ein Unternehmen entsprechend aufstellen und führen können.
Ja, und ich sehe da wiederum eine große Möglichkeit, auch die Produktivität zu steigern. Also das bedeutet für mich nicht nur, wir müssen da was umstellen in unserer Denke, sondern wir können anders handeln, wir können anders führen und dadurch die Mitarbeitenden so optimal aufstellen und auf den Weg bringen, dass einfach die Themen Identifikation mit dem Unternehmen, Leistungsbereitschaft, freier Kopf, dieses im Moment sein, im Hier und Jetzt sein und wirklich meine Arbeitskraft einbringen wollen und da wirklich Betonung auf wollen und nicht müssen, das sind Hebel, die vollkommen unterschätzt in manchen Unternehmen noch sind. Also dass die Arbeit nicht nur einfach so ist und auch für uns Frauen, die meisten Frauen wollen ja wirklich auch da Gas geben und vor allem so, ne, in dem Thema Vereinbarkeit, wo wir jetzt gerade drüber sprechen, da sind ganz, ganz viele tolle Frauen, die wirklich so viel reingeben und wollen und das wirklich auch mitzunehmen, abzuholen und als Führungskraft zu unterstützen, beziehungsweise in der Unternehmenskultur auch wahrzunehmen und aufzufangen und dann eben dieses Thema flexible Arbeitszeiten, die Rahmenbedingungen schaffen, die Frauen oder aber genauso Männer, finde ich, darf man da wirklich auch nicht vergessen, in dem Thema Vereinbarkeit brauchen, um gut zu arbeiten und dann wirklich auch ihren kompletten Input sozusagen bringen zu können. Diese Kombination ist so wertvoll und also wirtschaftlich ein super Weg.
Absolut, ja. Da gibt es zig Studien dazu, die das belegen, auch mit wirklich deutlichen Signalen, wie viel Produktivitätssteigerung eben auch drin ist durch gute Führung, wie motiviert auch eben jemand ist, der zum Beispiel auf einer engen Zeitleiste arbeitet und der durch seine Elternrolle, wir haben jetzt viel über das Thema Resilienz und Achtsamkeit gesprochen, aber eben auch noch einen ganzen Haufen andere Dinge gelernt hat. Ja, wirklich ganz wichtig, auch eine wichtige Botschaft, dass die ankommt. Und ich bin froh, dass es so viele Leute gibt, die daran arbeiten, um das immer noch ein bisschen weiter in die Köpfe zu bekommen und in den Kulturen zu verankern.
Ja, meine persönliche Einschätzung ist, dass das Thema Vereinbarkeit noch am Anfang ist. Also, dass wir noch gar nicht oder viele Unternehmen noch gar nicht kennen, wie viel Potenzial darin steckt, positiv wirklich für die Leistung des Unternehmens letztendlich. Wir können da noch viel mehr abholen und das noch viel mehr nutzen. Genau diese Skills, die du ansprichst, die Eltern letztendlich haben und diese resiliente Stärke wirklich auch im Alltag viele verschiedene Baustellen zu handeln und da trotzdem stark durchzukommen und das zu fördern und auch wirklich auch mal wahrzunehmen und Wertschätzung dem gegenüber zu zeigen, halte ich für sehr, sehr positiv und ist ja wirklich auch so, wie du sagst, bewiesen und auch durch Studien belegt, dass da unheimlich viel Leistung abgeholt werden kann.
Ja, Anne, jetzt haben wir einen großen Bogen gemacht von der eigenen Vereinbarkeit, von den Tipps, die du so für eigene Achtsamkeit und Resilienz hast, dazu, wie man das im Alltag einsetzen kann, wie man es trainieren kann. Und was ich sehr, sehr wichtig finde, wir haben den Abschluss gefunden in Richtung, es muss auch in den Unternehmen stärker verankert werden. Es ist ein echter Wert und da hinzugucken lohnt sich. Was haben wir denn jetzt vielleicht noch nicht besprochen? Welche Botschaft willst du noch loswerden?
Ich würde mir wünschen, die Botschaft wäre eigentlich tatsächlich in die Gesellschaft, in die Politik, vielleicht auch zu den Krankenkassen, dass einfach da noch mehr Prävention betrieben werden. Unternehmen möglicherweise noch mehr finanzielle Unterstützung auch gegeben werden kann, dass genau solche betriebliches Gesundheitsmanagement eine Selbstverständlichkeit wird und kein nice to have. In vielen Unternehmen ist es wirklich auch noch ein Budgetfrage. Es ist ein großes Thema, was finanziell einfach zu stemmen ist und wo manchen die Hände gebunden sind, was ich sehr, sehr schade finde. Viele wollen, aber können dann möglicherweise nicht oder dieses Budget ist komplett verplant. Also das fände ich, wäre ein großer Schritt in die genau präventive, wirklich Prävention zu betreiben, in die richtige Richtung und uns letztendlich auch in der Wirtschaft als Menschen in dem Thema Vereinbarkeit gesund aufzustellen.
Ja, ganz wichtig, weil da sind wir fast bei dem Bild des Holzfällers, der mit der stumpfen Axt Bäume fällt, weil er so viele Bäume fällen muss und sich nicht die Zeit nimmt, um die Axt zu schärfen.
Genau.
Im Grunde sagst du sehr deutlich, dass die Axt schärfen, Leuten Werkzeuge bereitzustellen, eben auch das ganze Thema Prävention, mentale Gesundheit ist. Denn auch dann ist im Grunde die Axt, also das Werkzeug derjenigen, die zur Arbeit kommen, einfach schärfer. Sie sind besser leistungsfähig und gesünder.
Genau, genau. Letztendlich und natürlich auch für uns persönlich privat, ne? Das, was wir auf der Arbeit dann präventiv lernen, können wir genauso im Privatleben anwenden und mittlerweile verschmelzen sich die Lebenswelten ja immer mehr. Also dieses Work-Life-Balance finde ich manchmal tatsächlich mittlerweile schwierig, weil es eher so ein Blending geworden ist und ineinander übergeht, wann wir arbeiten, wo wir arbeiten und mit wem Hintergrund wir arbeiten. Also ich habe auch schon Online-Seminare gegeben und dann waren die Kinder irgendwo auch im Haus unterwegs. Also das funktioniert ja alles mittlerweile, von daher.
Ja, genau. Deswegen, es ist im Grunde schon fast ein Work-Life-Blending. Ja. Und genau das, was du sagst, wenn jemand noch einen Angeberbegriff dafür haben möchte, das ist der Spillover-Effekt. Dass wir also lernen, eben zum Beispiel im Beruflichen Dinge, die wir ins Private übertragen können und umgekehrt. Das ist unglaublich stark. Und ich finde, bei dem Thema hat man das jetzt nochmal ganz eindrücklich gesehen, wenn jemand also nochmal eine Argumentationshilfe braucht, zu sagen, warum es eben vielleicht auch mal eine gute Idee sein kann, im Bildungsurlaub eine Woche autogenes Training zu machen oder überhaupt mal sich mit dem Thema Achtsamkeit und Resilienz auseinanderzusetzen, das Notizbuch vielleicht auch auf dem Schreibtisch im Büro liegen zu haben, indem man sich ab und an mal was auch dazu notiert, wie es einem geht, nach einem Meeting, nach einer Tätigkeit. Das sind alles Dinge, die sehr, sehr wichtig sind und die allen Lebensbereichen am Ende nützen.
Ja. Autogenes Training kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Habe ich tatsächlich mit 11 gelernt, weil ich da irgendwie mich schlecht in der Schule konzentrieren konnte und mit meinen Gedanken immer ganz wuschig war und durcheinander. Und dann habe ich autogenes Training gelernt. Das war eine tolle Erfahrung. In der Kindergruppe kann ich nur empfehlen, wenn da Eltern mal darüber nachdenken für ihre Kinder. Das ist toll.
Wow. Wieder was gelernt. Ja. Also wieder was vielleicht auch auf die Bucketlist geschrieben, aber wir wollen die Bucketlist ja nicht so voll machen, sondern wir leben im Moment.
Genau.
Das heißt, wir fangen mit den kleinen
langsam an. Realistisch, bei einem realistisch beginnen. Was schaffe ich? Was kann ich wirklich?
Ja. Anne, wie können denn die Hörer dich erreichen und was können die Hörer für dich tun?
Das ist eine schöne Frage und ein schöner Ansatz, was ihr sozusagen, die jetzt hört, für mich tun könnt. Also ihr dürft mich bei Fragen auf jeden Fall sehr, sehr gerne kontaktieren. Ich habe eine Website, ich denke, die Elisabeth wird das auch verlinken. Ja. Ihr könnt mich über LinkedIn erreichen, über Instagram, über Facebook. Ganz viele Möglichkeiten, mich sozusagen zu kontaktieren. Ihr könnt mich anrufen, meine Telefonnummer ist auf der Website. Und gerne mit Fragen löchern, mit vielleicht auch Themen, die im Nachgang noch irgendwie offen sind, beziehungsweise auch Wünsche eurerseits. Vielleicht habt ihr mal Lust auf ein Coaching, gerne ein Probecoaching vorab. Oder sagt, oh, ich würde gerne das mal mit meinem Unternehmen weitergeben. Ich bin Personal im Personalbereich bei uns im Unternehmen. Das finde ich total spannend. Oder im Gesundheitsmanagement. Ich würde gerne mal einen Workshop mit dir machen, Anne. Oder da einsteigen, mal ins Gespräch gehen, sehr, sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich die Themen in der Unternehmenswelt voranbringen kann oder im 1:1-Coaching unterstützen kann. Ich sehe Coaching als auch Begleitung und nicht Beratung, sondern es geht wirklich dann um den Coachee, um die Klientin oder den Klienten und meistens Frauen tatsächlich bei mir. Und dass es da der Weg gefunden wird, aber den Weg kennen wir meist sehr, sehr gut selber und ich unterstütze und begleite. Genau, das sind auf jeden Fall Dinge, die ihr letztendlich für euch bzw. für mich tun könntet, um auch das Thema Vereinbarkeit, wie bleibe ich mental stark in diesem Spagat zwischen Beruf und Familie voranzubringen, gemeinsam. Weil ich denke, es ist ein gemeinsames Projekt auch. Ne? Wir sind vielleicht einige, die Treiber sind, so wie du auch mit deinen Podcasts. Letztendlich ist es aber ein großes Projekt von uns allen, die Vereinbarkeit leben und lieben. Und wir können da noch ganz, ganz viel machen.
12 Millionen Eltern.
Ja, genau.
Alleine von Kindern unter 18, also in Deutschland.
Du hast die passenden Zahlen immer so schön dazu.
Ja, ich muss immer ein bisschen aufpassen, dass ich es gar nicht übertreibe. Weil
ich finde das eine sehr gute Ergänzung.
Ja, super. Anne, dann hätte ich jetzt Lust auf den Phrasenverdrescher. Wie geht's dir?
Ja, auf jeden Fall. Wir legen los.
Genau, du hast Triggerphrasen mitgebracht. Welche nehmen wir denn als erste auseinander?
Ich habe, so wie das mit dem Thema Vorbild ist, habe ich vor allem die größte Triggerfrage, die ich mal kannte, ja, du kriegst das, also dir, was mir gegenüber erwähnt wurde, du kriegst das doch sowieso unter einen Hut. Also das klingt jetzt vielleicht im ersten Schritt positiv. Mich hat das früher, aber als ich eben noch nicht ganz so tief in den Themen drin war, früher hat sie wirklich manchmal getriggert, so unter dem Motto, ja, dann gehst du ja davon aus, dass ich das alles immer alleine hinbekomme. So kam es bei mir manchmal an. Ich sagte ja schon, das funktionierte irgendwie auch alles und so weiter. War ich sicherlich auch stolz drauf, aber manchmal hatte ich schon das Gefühl, müsste vielleicht doch mal ein bisschen was abgeben oder vielleicht könnte es mir auch anders gestalten. So, und wenn man natürlich diesen Satz hört, du kriegst das auch sowieso hin, ist die Erwartungshaltung, ja, letztendlich kriege ich noch mehr hin. So, und das hat mich manchmal tatsächlich ein bisschen gestresst. Und das war dann auch so eine Wahrnehmungsschulung. Was macht das mit mir? Ja. Und habe das dann irgendwann umgewandelt und habe dann irgendwann auch an dem Punkt gesagt, nee, ja, aber mir ist es eigentlich zu viel. Oder ich glaube, ich muss es nochmal irgendwie verändern für mich und meine Vereinbarkeit. Und das war so sicherlich auch ein Schlüsselsatz, weil ich nach außen hin dieses Bild sicherlich dargestellt habe, was auch passte irgendwo, aber dann im Tiefgang sozusagen habe ich es eben doch nochmal verändern wollen, so für mich.
Ja, denn so ein Satz wie, du bekommst das ja alles auch immer irgendwie unter einen Hut, der fällt ja wahrscheinlich in der Situation, wo dir jemand noch was draufpacken möchte, oder?
Zumindest hat man natürlich plötzlich die Sorge, dann ist es ja einfach, mir noch was zu geben sozusagen. Ne? Also das ist ganz schnell im Kopf zumindest, ob es dann wirklich so ist. Es ist ja mal so eine Wahrnehmungssache, ne? Was ich für eine Bedeutung in die Dinge gebe, die um mich herum passieren, auch Thema Achtsamkeit. Und was tatsächlich der Fall ist, was die Wirklichkeit ist, das sind oft so verschiedene Sachen. Aber wenn wir da irgendwie da innerlich in Unruhe geraten, weil wir denken, oh ja, vielleicht sollte ich das mal anders signalisieren, damit ich nicht noch mehr bekomme, dann wird es schwierig.
Ja, und das ist ja ein Spruch, der einem in jeder Lebenslage begegnen kann. Also das ist auch typisch, dass Leistungsträger im Job immer noch mehr bekommen, genau, weil sie natürlich gute Ergebnisse produzieren, zeitige Ergebnisse, weil sie eben vielleicht auch nicht so viel wie andere sagen, es geht nicht mehr, ich bin voll, es reicht. Und genauso im Privaten, die Mutter, die immer den Spielplatz, den Indoor-Platz bucht oder die besten Geburtstagspartys veranstaltet oder die WhatsApp-Orga macht, die macht das dann auch immer wieder, ne? Weil da so eine Erwartungshaltung entsteht, du bekommst das ja alles hin. Und das ist eigentlich total ungerecht.
Ja, wobei es dann eben an uns liegt, Grenzen zu setzen, ne? Und Nein zu sagen und eben auch mal zu sagen, ja, es läuft irgendwie schon alles, aber es ist trotzdem viel und ich würde gerne das abgeben, beziehungsweise das möchte ich nicht noch on top machen. Also dann wirklich ein klares Nein zu setzen, auch wirklich ein Thema, was man lernen darf in dem Thema mentale Gesundheit, wie grenze ich mich ab, Wahrnehmung, wo ist meine Grenze? Das ist schon wichtig, ne? Also dass wir da wirklich ganz klar sind auch für uns. Das schaffe ich und das schaffe ich aber auch nicht mehr. Und das ist aber auch okay.
Ja, dann also wirklich einfach sowas zu antworten wie, auch meine Energie ist endlich. Ja. Ich muss das erstmal bewerten oder das kann ich jetzt nicht noch machen. Bitte gib es dem und dem, genau, oder frag doch mal jemand anderen. Ist eine wichtige Schutzantwort. Auch dieses Bewerten, das heißt dann noch nicht nein, sondern das heißt nur, bitte gib mir nicht einfach immer mehr, ohne mich zu respektieren und zu respektieren, dass ich Grenzen habe.
Genau, das ist Selbstfürsorge. Selbstfürsorge, was wir am besten für uns betreiben können, das wird im Zweifel uns keiner abnehmen. Das können wir am besten und am sinnvollsten auch und ist auch der Schutz, wie du sagst, um nicht in eine Erschöpfungsspirale oder möglicherweise ins Burnout reinzugeraten. Ganz, ganz wichtig.
Mhm. Ja, mit dem Hintergrund dahinter, finde ich, fällt es einem dann auch leichter, sowas zu sagen. Ja, wenn man weiß, ich kümmere mich um meine Gesundheit, auch meine Energie ist endlich, dann fällt es einem ein bisschen leichter, finde ich, da so eine, ja, vielleicht nicht so gefällige Antwort zu geben.
Ja, genau.
Weil derjenige, der sowas sagt, möchte ja hören, ja, mache ich. Kein Problem.
Ja, da steckt natürlich so dieses Harmoniebedürfnis dahinter, was die meisten von uns haben, ne? Beliebt zu sein, Dinge abzunehmen, alles zu schaffen. Können wir aber nicht. Es ist einfach so, wir werden nicht immer alles schaffen, wir werden auch nicht immer beliebt sein und da auch klar für sich zu sein, das ist okay, ich habe meinen Kreis, der mir wichtig ist und ich darf wirklich Grenzen setzen, ich darf Selbstfürsorge betreiben und das ist eine Notwendigkeit und das funktioniert ganz gut und das ist dann auch eine große Ehrlichkeit sich gegenüber.
Ja, sehr schön. Also auf so eine Phrase einfach mal sich trauen zu antworten. Auch meine Energie ist endlich. Ich bewerte erstmal, ob ich das noch schaffen kann.
Genau, genau.
Hast du noch eine Triggerphrase mitgebracht, die dich nervt, wo du sagst, ach, lass uns mal drüber reden, da brauchst du eine schlagfertige Antwort.
Ich habe noch eine mitgebracht, die habe ich selber persönlich nicht erlebt. Ich habe sie aber gehört sozusagen über jemand anders. Und ich glaube, das ist so eine, die wir auch immer mal wieder kennen. Ja, die Triggerphrase heißt, ja, die Teilzeitmami muss ja wieder mittags gehen. Und das ist, glaube ich, so eine klassische Bewertung oder ein klassischer Stempel innerhalb dieses Satzes, der viele verletzt, der Teilzeitmamis in Anführungsstrichen und der viele auch in die Abwehrhaltung geht, beziehungsweise direkt in die Verteidigungssituation verständlicherweise, weil wir uns natürlich angegriffen fühlen und das kommt schnell außer Acht, was die Teilzeitmami bis mittags um zwei alles geschafft hat. Und das ist auch wirklich so eine Triggerphase, die ich sehr schade finde und schwierig auch wenn sie vielleicht aus Spaß gesagt wird, aber einfach auch, habe ich schon viel mitbekommen von Coach-Teilnehmerinnen in Workshops, die es wirklich trifft, weil es einfach nicht berechtigt ist in vielen Fällen. Es stimmt, die Teilzeitmami geht um 14 Uhr, ja, aber
Vielleicht auch nur an dem
Tag. Nur an dem Tag, vielleicht wird auch zu Hause der Laptop nochmal aufgeklappt und dort im Homeoffice weitergearbeitet. Vielleicht ist es aber auch in Ordnung, dass um 14 Uhr der Stift zur Seite gelegt wird, weil wir haben unser Tagespensum geschafft, wir haben unseren Beitrag geleistet und nun ist die Familie dran. Es gibt ja so viele Hintergründe, warum diese 14 Uhr 14 Uhr sind. Ich nehme das jetzt mal als Beispiel, die Uhrzeit, dass diese Phrase im Zweifel gar nicht passt. Also die dann den Hintergrund sich mal anzugucken und sagt, was passiert dahinter, was passiert danach. Wie ist das Modell auch, ne? Also vielleicht ist bis 14 Uhr dann auch in Ordnung. Und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn man sagt, ich möchte gerne 20 Stunden arbeiten und das reicht mir in dem Thema Vereinbarkeit und ich stehe dazu und der Rest ist da für die Familie da. Also das sind auch so eine klare innere Haltung, ne? Vereinbarkeit beginnt im Kopf bei mir wirklich. Wie stelle ich mich da auf? Was ist mir wichtig? Ist mir wichtig, dann die Kinder vom Kindergarten abzuholen oder mittags zu Hause zu sein und zu kochen? Ja. Oder möchte ich aber auch gerne bis 18 Uhr arbeiten? Ich teile mir das zu Hause irgendwie anders ein. So, und dann mache ich das. Das ist das Entscheidendste, dass wir wissen, wie geht es uns gut in diesem Modell.
Ganz viele Dinge, die an so einer Phrase triggern. Das Erste, was mich meistens schon ein bisschen triggert, ist der Begriff Teilzeit. Denn das kann ja alles heißen von 10 Stunden in der Woche bis 34 Stunden die Woche. Genau. Also das ist so das Erste. Und dann finde ich, hat es auch was Entmündigendes. Also es wird im Grunde für jemanden entschieden, dass man dann eben mittags geht oder dass man eben wahrscheinlich nicht auf eine Dienstreise kann oder keine Kapazität hat für eine extra Schulung oder so, weil man ja eine Teilzeitmutti ist. Und dass ganz viele davon unglaublich viel rocken, eben zu den flexibelsten Arbeitszeiten arbeiten, auch Dienstreisen möglich machen können. Vielleicht nicht mit 2 Stunden Vorlauf, aber wer möchte auch mit 2 Stunden Vorlauf wissen, dass man gleich auf einer Dienstreise ist, sondern eben mit einer Woche Vorlauf, damit man Betreuung organisieren kann. Das wird daran nicht gesehen. Und die zweite Schicht, die du angesprochen hast, ne, also dass dann ja nach der Erwerbsarbeit die Care-Arbeit kommt, die ehrlicherweise manchmal auch noch viel belastender, anstrengender ist. Also da ist das Arbeit vielleicht manchmal sogar noch größer als in der Erwerbsarbeit. Ja, genau. Also je nachdem, was es so ist. Mir geht es zumindest einfach manchmal so, dass ich, ne, Erwerbsarbeit, das kann ich einfach sehr gut. Das habe ich gelernt. Und Care-Arbeit ist immer noch ein Lernprozess. Na, deswegen, wenn mir Dinge leichter fallen, dann sind sie natürlich vielleicht auch ein bisschen weniger Arbeit.
Ja, ist, genau, kostet weniger Energie im Zweifel, es ist kalkulierbarer, es ist planbarer, es ist steuerbarer von dir. Wenn wir auch mit Erwachsenen nur arbeiten, Kinder sind einfach impulsiver, da kommt immer mal was anders, als wir denken. Da passieren Dinge, die wir nicht kalkulieren oder steuern können im Zweifel, wo es an uns dann liegt, dieses Thema Selbstfürsorge, um uns auch mehr zu kümmern, beziehungsweise Klarheit zu haben, wie reagiere ich jetzt. Vielleicht müssen wir viel schneller reagieren als im Arbeitsleben. Ja. Also das sind einfach ganz andere Belastungen, ganz andere Themen und aber auch Chancen, so wie ich es empfinde. Was ich ganz spannend fand, ist, dass wie du, also diese Bewertung des Satzes, die Teilzeitmami muss um 14 Uhr gehen, würde ich gerne einen kleinen Input geben. Das ist unsere Bewertung. Dieser Satz hat sofort eine Bewertung für uns. Ja. Wenn wir die wegnehmen, ist es einfach nur ein Fakt, dass wir in Teilzeit arbeiten als Mutter und um 14 Uhr gehen. Wenn wir das einfach mal so betrachten, ist es auch richtig. Also das stimmt ja. Wir sind in Teilzeit, wir arbeiten nicht voll und wir gehen um 14 Uhr zum Kindergarten oder zum Hort oder wo auch immer hin. Wir bringen die Bewertung rein und da liegt unsere Chance auch in dem Thema Vereinbarkeit und Wahrnehmung. Was passiert da in mir? Wie nehme ich es auf? Wie verstehe ich es? Wo bringt es mich gerade in welche Stressfalle rein? Welcher Antreiber ist da in mir getriggert? Was macht das mit mir? Wir bewerten das einfach mal anders und sagen, ja, okay, ja, ich arbeite in Teilzeit und 14 Uhr gehe ich nach Hause, ist doch super. Ich freue mich jetzt auf den Nachmittag. So, wir können es auch drehen. Also es liegt häufig an uns und das ganze Thema Vereinbarkeit, wie drehe und wende ich es, wie stelle ich mich auf, wie bleibe ich bei mir?
Grundsätzlich also ein Appell dafür, aus der Triggerphrase einfach den Trigger rauszunehmen.
Genau.
Und es eben manchmal auch gut sein zu lassen. Ja, was ich mir trotzdem wünschen würde, ist, dass wenn jemand so einen Satz hört über jemand anderen, dass dann so eine Antwort kommt wie, frag die Kollegin doch bitte einfach. Ne? Nimm nicht einfach an, dass irgendwas so und so ist, sondern frag doch mal, geht ins Gespräch.
Ja, genau.
Ja, Anne, dann haben wir 2 Phrasen zerlegt. Wir haben ausführlich über die Themen gesprochen, die dich bewegen, die für Eltern wichtig sind, aber auch für alle anderen, die in irgendeiner Art und Weise leben, kann man ja eigentlich bei dem Thema schon was sagen, wichtig sind. Zum Schluss stelle ich gerne noch die Frage danach, was dich denn gerade inspiriert. Also ob du Empfehlungen hast, welcher Art auch immer, die dir helfen, die dir vielleicht auch beim Thema Vereinbarkeit helfen.
Was mich inspiriert, ist es häufig tatsächlich, das Familienleben einfach mal so aus der Vogelperspektive immer wieder zu betrachten. Weil eine Familie, finde ich, und da sind wir wieder bei den Elternskills, uns ganz viel über Kommunikation, über Wertschätzung, über Verhalten miteinander, über Führung, über Strukturen, über Hierarchien teilweise lehrt. Und da, finde ich, kann man ganz, ganz viel rausziehen. Und manchmal mache ich das wirklich, das macht dem mal wirklich auch Spaß. Ich habe ja so eine Patchwork-Familie, haben wir ja mal erwähnt, was auch interessant ist als Struktur sich mal anzugucken und wirklich sich wie so ein Vogel tatsächlich gefühlt in die Luft zu bewegen und da so leicht, ein Vogel ist ja auch leicht, mal zu gucken, was passiert hier gerade, wie sind wir unterwegs miteinander, wo lohnt es sich vielleicht nochmal ins Gespräch zu gehen, wer ist hier gerade führend, wer auch nicht. Also, dass man sich das einfach mal so ein bisschen hin und wieder anguckt, das finde ich immer ganz spannend, ohne dass man was jetzt ändern muss. Aber es ist manchmal tatsächlich sehr inspirierend. Oder auch, wie Kinder Dinge sehen, ne? Wie meine Kinder den Blick auf die Dinge haben. Sich dessen einfach mal neutral gegenüberzusetzen und sagen, ja, hast du eigentlich recht, das sind auch, kann man auch so sehen. Also ja unser Familienleben, unsere Vereinbarkeit als Inspiration an sich tatsächlich zu nehmen. Und ich kann jetzt gerade gar kein konkretes Buch nennen. Ich lese unheimlich gerne Bücher und auch ganz viel über verschiedene, ich habe gerade positive Psychologie nochmal nochmal ein weiteres Buch, was gerade bei mir liegt. Das finde ich auch spannend, das Thema.
Ja, da habe ich dazu zum Beispiel Nico Rose gelesen, der auch das Arbeit besser machen Manifest verfasst hat. Also das zum Thema positive Psychologie kann ich das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen. Das ist so ein Grundlagenwerk, aber auch sehr lustig geschrieben.
Wenn jemand gerne in das Thema Achtsamkeit einsteigen möchte, kann ich auch gerne Kontakt zu mir aufnehmen da oder über mich kann man natürlich auch Richtung Meditation etc. gehen und da achtsame Stunden gebe ich auch gerne solche Themen. Ansonsten ist die Maren Schneider ein ganz heißer Tipp von mir. Meine Ausbilderin sozusagen ist eine Rheinländerin, auch eine ganz fröhliche, lebensfrohe Person, die sehr viel erlebt hat auch in ihrem Leben und zu dem Thema Achtsamkeit auch über diverse Rückschläge kam und die das unheimlich toll vermittelt, sehr praxisnah und sehr authentisch. Also wenn jemand da Lust hat, auch online vermittelt sie das, wirklich auch mal so eine Schulung vielleicht zu machen oder das zu lernen. Darüber kann ich das echt empfehlen.
Ja, super. Danke, Anne. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diesen wertvollen Input. Ich nehme mir wirklich viel mit. Also ich merke, bei dem Thema ist man ja auch nie so an einem Ende angekommen. Nein. Es gibt da immer noch Lernfelder und Dinge, die man anders besser vielleicht machen kann oder einfach mehr über sich und über die Art und Weise, wie man mit der Welt umgeht, lernen kann.
Das ist aber auch das Schöne. Also das bei Resilienz, genauso wie bei Resilienz. Resilienz ist auch ein Leben lang Lernen. Wir können immer resilienter, immer widerstandsfähiger, gelassener werden. Und das ist ja schön, ne, dass wir uns immer weiter in dieses leichte, gelassene Leben begegnen können.
Ganz schöner Abschlussimpuls. Danke dir. Und euch, lieben Hörern, hoffe ich, dass diese Folge auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass ihr was mitnehmt, dass ihr die praktischen Impulse von Anne für euch umsetzen könnt, dass ihr auf ihrer Seite vorbeiguckt, euch mit den Themen weiter beschäftigt. Und wenn ihr Themenwünsche habt, wenn ihr vielleicht auch selbst eine Triggerphrase habt, die wir hier im Podcast mal auseinandernehmen sollen, dann meldet euch gerne bei elisabeth@worklife-rebels.de. Worklife Rebels einfach durchgeschrieben und Elisabeth mit TH. Ich freue mich auf euch in der nächsten Episode. Bis dann, macht's gut. Tschüss!